HR Info im Gespräch.
Mit Andrea Gotzmann, Vorsitzender der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA. Früher war Andrea Gotzmann selbst erfolgreiche Sportlerin. Mehr als 100 Mal hat sie für die deutsche Basketballnationalmannschaft gespielt. Dann folgte ein Chemiestudium. Und seit 8 Wochen ist Andrea Gotzmann Deutschlands Dopingfahnderin Nummer 1. Wie will Andrea Gotzmann Dopingmissbrauch im Sport eindämmen? Wo liegen die Grenzen im Anti-Doping-Kampf? Die neue Vorsitzende der Anti-Doping-Agentur NADA, Andrea Gotzmann, jetzt bei HR Info im Gespräch mit HR Info Sportreporterin Martina Knief und HR Info Redakteur Oliver Günther.
Am 21. Mai diesen Jahres war es, als Betty Heidler Hammerwurf-Weltrekord erzielte mit 79,42 Meter. Sie verbesserte den alten Weltrekord um 1,12 Meter. Frau Dr. Gotzmann, was haben Sie in dem Moment gedacht?
In dem Moment saß ich eigentlich vor dem Fernseher, habe mich gefreut über die guten Leistungen der deutschen Athleten. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es sich hier um Athleten handelt, die im Dopingkontrollsystem der Nationalen Anti-Doping-Agentur eingebettet sind und, was muss man sagen, weltweit mit die besten Dopingkontrollen im Training durchführen.
Also auch ein solcher Weltrekord hat bei Ihnen als Anti-Doping-Expertin löst nicht sofort einen Verdacht aus.
Das finde ich schade, wenn man heute Sport nur noch so am Fernsehen oder auch im Stadion erleben kann, dass man direkt die Leistung anzweifelt. Das finde ich wirklich eine Entwicklung, die mich auch bedrückt. Und ich muss sagen, Athleten, die regelmäßig kontrolliert werden, sind auch vor unberechtigten Dopingvorwürfen geschützt. Und das ist das, was wir bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur auch weiterhin fortführen möchten. Ein effektives, straffes Kontrollnetz, das die Athleten unbeobachtet, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ohne jegliche Vorwarnung kontrolliert werden können und sich zu keiner Zeit sicher sind, wann sie denn dran sind. Und das ist eigentlich ein guter Schutz vor unberechtigten Dopingvorwürfen. Und von daher können wir sagen, dass unsere Athleten gut kontrolliert sind.
Probieren wir es nochmal mit einem anderen Weltrekord. Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 in Berlin. Usain Bolt gewinnt die 100 Meter in 9,58.
Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge Zahlen hier aus einer Sportart. Natürlich
Zufall.
Muss man sagen, das sind Leistungen, die sind hervorragend. Die sind also sowas von über den Dingen stehend, möchte ich mal sagen, dass man vielleicht ins Zweifeln gerät. Aber wenn Sie sich diesen Lauf auch ansehen, diese Leichtigkeit, diese Art des Laufens, dann muss man sagen, sowas kann man mit pharmakologischen Mitteln nicht erreichen.
Also. Aber das klingt schon so, als würden Sie, wenn Sie so einen Lauf sehen, wie zum Beispiel den von Usain Bolt, als würde man schon im Grunde genommen sofort auch nach den Doping-Kriterien so einen Lauf auch analysieren. Ist es so, dass Sie da schon nach solchen Kriterien hinschauen?
Ich möchte eigentlich in erster Linie den Sport genießen, aber es ist so, dass man natürlich unmittelbar auch immer darauf angesprochen wird, ist denn sowas möglich? Man muss aber auch andere Dinge sehen, wie Leistungen zustande kommen, nämlich eine Optimierung des Trainings oder das gerade auch im Sprint, wir haben ja fast überhaupt keine weißen Sprinter mehr, dass doch auch ein genetischer Pool sich dort herauskristallisiert, insbesondere der karibische Raum. Und dort haben auch Entwicklungen stattgefunden, Optimierung des Trainings, Verbesserung des Umfelds und Ähnliches, dass inzwischen auch hier ganz anders trainiert werden kann, dass Topleistungen zustande kommen.
Frau Gotzmann, Sie sind ehemalige Basketballnationalspielerin, haben 104 Länderspiele für Deutschland gemacht, nach Ihrer Sportkarriere Chemie studiert und waren zuletzt am Institut für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule in Köln bei Professor Schenzer, sind dann jetzt seit 15. September Vorstandsvorsitzende bei der NADA. Wie kam die ehemals erfolgreiche Sportlerin zum Anti-Doping-Kampf?
Das muss man sagen. Also mein Leben ist immer sehr durch den Sport geprägt gewesen. Schon ich komme aus einer sehr sportbegeisterten Familie. Mein Vater ist deutscher Meister im Feldhandball gewesen, 56. Meine Mutter war eine der ersten Absolventinnen an der Deutschen Sporthochschule. Von daher bin ich mit dem Thema Sport immer sehr eng verbunden gewesen. Das war in unserer Familie eigentlich selbstverständlich. Ich habe dann durch meine Größe auch mit 1,86 Meter und das auch schon mit 13 Jahren den Weg zum Basketball über die Schule geschafft und habe doch eine wunderbare Zeit erlebt. Also das ist etwas, was ich um nichts in der Welt missen möchte, diese Erfahrung. Bin dann auch recht erfolgreich gewesen, habe bei Argon Düsseldorf gespielt, habe mich dann entschlossen, Sportwissenschaft zu studieren und auch noch Chemie. Und dann landet man eigentlich unweigerlich bei dieser Kombination in der Dopinganalytik, in der Biochemie, damals bei Professor Donicke. Und das ist eine Kombination, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, dass ich beim Sport dabei bleiben konnte, aber auch mein chemisches Wissen dahingehend einsetzen konnte, neue Methoden zu entwickeln und das Dopingkontrollsystem zu verbessern.
Gab es denn auch sowas wie ein persönliches Erlebnis, das Sie für die Thematik Doping interessiert hat? Also zum Beispiel ein persönliches Erlebnis als Sportlerin, dass Sie da auch mal in Ihrer aktiven Zeit mit dem Thema Doping konfrontiert waren? Auch?
Also das muss ich jetzt sagen, in der Zeit, wo ich Basketball gespielt habe, das war von 70 bis 89, bin ich in keinster Weise mit diesem Thema konfrontiert gewesen. Das heißt, es hat überhaupt keine Dopingkontrollen in unserer Sportart gegeben. Es gab keine Aufklärung darüber, was Doping ist. Und ich kann für meine Person guten Gewissens behaupten, ich habe nie gedopt.
Aber möglicherweise hat man sich ja bei der ein oder anderen gegnerischen Mannschaft, Stichwort Osteuropa, da schon manchmal so seine Gedanken gemacht? Oder war das,
glaube ich, davon? Das war eigentlich kein Thema. Das Einzige, was ich immer für mich realisieren konnte, ich habe meine Grenzen kennengelernt. Ich habe gewusst, ich bin Hobbysportlerin in gewisser Weise, die sehr viel Zeit investiert für meinen Sport. Und ich weiß, dass wenn ich mehr trainiert hätte, vielleicht zweimal am Tag, hätte ich keinen Beruf nebenher gehabt, aber ich hätte die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch besser zu sein im Basketball. Und dieses Bewusstsein, diese Grenzen habe ich kennengelernt und ich habe sie akzeptiert.
Selber aktive und sehr erfolgreiche Hochleistungssportlerin, heute im Anti-Doping-Kampf tätig. Frau Gotzmann, sind die Sportler Ihre Gegner?
Nein, sie sind nicht meine Gegner, sie sind unsere Partner. Und ich weiß den überwiegenden Teil der Athleten auf unserer Seite, die das Dopingkontrollsystem unterstützen, die Dopingkontrollen fordern, genauso wie sie zurzeit durchgeführt werden. Denn der saubere Sport ist das Normale und das ist das, was der Athlet anstrebt und das sollten wir auf alle Fälle bewahren.
Die Sportler, gerade in Deutschland, fordern Kontrollen, fordern scharfe Kontrollen. Sie fordern aber auch international gleich scharfe Kontrollen. Sie haben ja gerade schon zu Beginn des Gesprächs, als wir über den Weltrekord von Betty Heidler gesprochen haben, darauf hingewiesen, in Deutschland sind die Kontrollen scharf. Deshalb macht sie ein solcher Weltrekord auch nicht misstrauisch, sondern sie vertrauen deshalb den deutschen Sportlern. Trotzdem, viele sagen, international sind die Standards noch zu unterschiedlich. Welche Möglichkeiten haben Sie als Vorstandsvorsitzende der nationalen Anti-Doping-Agentur, hier der NADA, international auf die Standards Einfluss zu nehmen? Oder muss man es hinnehmen, wie es ist?
Nein, das muss man nicht hinnehmen. Diese Systeme sind immer zu verbessern und zu optimieren. Und das wird auch eine meiner Aufgaben sein. Unser gutes Dopingkontrollsystem, was also, wenn man oft im Ausland ist, von vielen anerkannt und hoch geschätzt wird, das vielleicht auch so ein bisschen als Exportschlager zu sehen, anderen zu helfen, besser zu werden.
Aber da sind ja viele noch sehr zurückhaltend, was die Annahme der hochgelobten deutschen Standards angeht.
Ja, aber wir haben inzwischen ja auch von der Welt-Anti-Doping-Agentur, die ja den gesamten Dopingkampf organisiert, auch sogenannte Compliance-Untersuchungen. Dort wird jetzt auch systematisch untersucht, welche Nationen setzen den WADA-Code richtig um, wo gibt es Defizite und wo muss man eingreifen. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Es wird alles nicht optimal sein von heute auf morgen, aber wir haben mit der WADA eine Institution, wo es uns erstmalig gelungen ist, überhaupt weltweit mit so vielen unterschiedlichen Interessen ein System zu etablieren.
Dr. Andrea Gotzmann, die neue Vorstandsvorsitzende der NADA, zu Gast bei HR Info im Gespräch. Frau Gotzmann, Kern der Anti-Doping-Maßnahmen sind die Kontrollen, und zwar am besten auch die unangemeldeten Kontrollen. Wie muss ich mir das vorstellen? Nach welchen Kriterien wird ausgewählt, heute ist Sportler A und morgen Sportlerin B dran mit der unangemeldeten Trainingskontrolle?
Ja, das ist ein sehr ausgeklügeltes System. Zuerst werden die Athleten, es sind etwa 8.000, die in unseren Testpools registriert sind. Das heißt, wir unterscheiden zwischen drei unterschiedlichen Klassen. Von daher strukturieren wir da nicht nach dem Gießkannenprinzip. Jeder wird mal per Zufallsgenerator ausgelost, sondern wir gucken auch, welches Risiko hat eine Sportart eben, welches Dopingrisiko kann man sagen und wo sind Leistungsentwicklungen. Wir haben da verschiedene Parameter, die wir einfließen lassen, wie oft wir einen Athleten kontrollieren. Und das Prinzip ist überraschend ohne jegliche Ankündigung. Keiner soll sich auf Kontrollen einstellen können.
Sie sagen gerade Risikosportart. Nennen Sie doch mal 2, 3 Beispiele, damit man eine Vorstellung hat.
Also Risikosportarten sind für uns Sportarten mit Ausdauerkomponente und auch mit Kraftkomponente. Also den Radsport nenne ich da, aber auch Gewichtheben. Das wären so Beispiele für Risikosportarten.
Gehen Sie auch Hinweisen nach, dass vielleicht sich auch jemand bei Ihnen meldet und sagt, ich habe das Gefühl, bei dem und dem oder bei der und der geht es nicht mit ganz rechten Dingen zu?
Ja, selbstverständlich. Wir haben sehr viele Informationen, die in unser System einfließen. Das können auch anonyme Hinweise sein. Wir haben inzwischen eine Taskforce.
Kommt sowas öfter vor, anonyme Hinweise?
Das ist für mich jetzt sehr schwierig zu beantworten. Ich bin noch nicht so lange dabei. Aber selbstverständlich, diese Hinweise gibt es auch. Wir beobachten Trainingsgruppen, wo Auffälligkeiten gewesen sind. Oder wenn bei Kontrollen Unregelmäßigkeiten passieren, wenn die sogenannten Whereabouts, die Athleten müssen ja regelmäßig ihren Aufenthaltsort nennen, wenn da Unregelmäßigkeiten zu erkennen sind, das fließt schon in unsere Beurteilung mit ein.
Gilt es da sozusagen als Formel ganz einfach zu sagen, ich sag's mal salopp, wer gut ist, ist auch gut kontrolliert?
Es wäre schön, wenn man es so sagen könnte, aber ich glaube, wir müssen es noch ein bisschen differenzierter betrachten.
Zum
aber,
Beispiel?
Das ist jetzt schwierig zu sagen. Es ist sportartabhängig und sind natürlich auch begrenzte Mittel nur vorhanden. Wir machen etwa 8000 Kontrollen im Jahr und wir müssen sie optimal einsetzen und hoffen, das eigentlich auch im Sinne des Sports zu tun.
Sie sagen gerade 8000 Kontrollen im Jahr. Kontrollen brauchen Kontrolleure. Wer kontrolliert bei Ihnen? Oder mal flapsig formuliert, könnte ich Kontrolleur bei der NADA werden?
Nein, tut mir leid, da können wir Sie nicht einstellen. Die NADA hat keine eigenen Kontrolleure, sondern wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, die mehr als 150 Kontrolleure ausgebildet haben, die entsprechend des WADA-Codes auch den Vorgaben hier vorgehen müssen. Die sind bestens geschult, werden regelmäßig immer geschult und diese Kontrolleure führen entsprechend die Trainingskontrollen durch.
Ich habe ja auch Sport studiert, das ist auch schon ein paar kalte Winter her, bei Professor Steinbach, der hat unsere Sportmedizin gelesen und da hieß es immer, Doping ist, was auf der Liste steht. Ist das ein Spruch, den man heute noch so sagen kann?
Das WADA-Reglement gibt ganz klar vor, was Dopingsubstanzen sind. Die Liste der verbotenen Substanzen wird jedes Jahr aktualisiert. Zum 1. Januar bekommen wir eine neue Liste und dort ist ganz klar definiert, welche Substanzen im Sport, das heißt innerhalb und oder außerhalb von Wettkämpfen verboten sind. Und das ist das Dopingreglement.
Da würde mich schon mal interessieren, nach welchen Kriterien ein Medikament oder ein Mittel auf dieser Liste landet. Weil es gibt ja zum Beispiel auch Mittel, die zugelassen sind, die ja auch im Leistungssport eine Rolle spielen. Zum Beispiel Schmerzmittel oder Mittel, die die Regenerationszeit verkürzen. Die stehen ja dann nicht unbedingt auf der Dopingliste drauf. Sondern was ist das entscheidende Kriterium, was da sozusagen die Grenze zieht zwischen zulässigem Mittel und halt eben Dopingmittel. Was macht ein Mittel zum Dopingmittel?
Ja, es gibt doch 3 Kriterien und es sind Expertenkommissionen, die diese Substanzen entsprechend einteilen. Wir haben einmal, dass eine Substanz leistungssteigernd ist, dann aber auch, dass sie gesundheitsschädlich ist. Das ist eigentlich jede pharmakologische Substanz, die man zu sich nimmt, ohne dass eine entsprechende Krankheit vorliegt. Und oder die Substanz, der Gebrauch der Substanz widerspricht dem Sinne des Sports. Im Englischen heißt das against the spirit of sport. Das lässt sich schwer zu übersetzen. 2 Kriterien müssen erfüllt sein. Dann kommt die Substanz auf die Dopingliste. Das sind Fachgremien, die das entscheiden. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch möglich sein, verletzte Athleten zu therapieren. Von daher kann man nicht sagen, es ist grundsätzlich alles verboten. Und das ist ein schmaler Grat, der aber immer wieder zum 1. Januar eines Jahres justiert und angepasst wird.
Das Test- und Kontrollsystem sieht vor, Frau Gotzmann, dass die Sportler in einem Zeitraum angeben müssen, wann sie wo sind, wo sie im Training sind, wo sie beispielsweise bei der Ausbildung sind, wo sie an der Uni sitzen. Und jetzt steht jemand im Stau und ist eine Viertelstunde zu spät und der Kontrolleur steht schon zu Hause an der Tür. Ist das schon ein verfehlter, ein Misstest?
Das ist ein sogenannter Strike. Das kann passieren. Das ist natürlich dann hinterher immer eine Einzelfallprüfung, wie das zu bewerten ist. Die Athleten, und das ist nur ein geringer Teil der Athleten, nämlich die im obersten Testpool, müssen eine Stunde des Tages benennen, an der sie zu erreichen sind. Die meisten legen es in die frühen Morgenstunden, da ist die Wahrscheinlichkeit am größten. Aber das ist die Pflicht des Athleten, diese eine Stunde zu benennen. Und Es ist ja nicht so, dass man sich solche Systeme am grünen Tisch ausdenkt, sondern es sind ja immer Reaktionen auf die Praxis. Und man hat eben gesehen, auch international, dass sich Athleten den Kontrollen entziehen. Und von daher hat man dieses Meldesystem, die sogenannten Whereabouts, verschärft.
Aber wenn jemand im Stau steht, kann man nochmal drüber reden.
Das kommt auf den Einzelfall an. Also da ist jeder zu prüfen, nur das Problem ist, den Stau, den hat ja dann hinter jeder als Ausrede. Da muss man sehr genau abwägen und prüfen.
Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA, heute bei HR Info im Gespräch. Frau Gotzmann, dieses Meldesystem der NADA, das wir auch gerade eben schon angerissen haben, wo Sie gesagt haben, dass zum Beispiel ein Spitzensportler oder eine Spitzensportlerin jeden Tag eine Stunde angeben muss, wo er oder sie für unangemeldete Kontrollen zur Verfügung steht. Das ist ja jetzt in den letzten Monaten auch ziemlich in die Kritik geraten. Auch Datenschützer und Arbeitsrechtler haben zuletzt moniert, dass da verstoßen wird zum Beispiel gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen. Mit den Daten, die Sportler hinterlegen, könnte man Persönlichkeitsprofile anlegen, Bewegungsprofile. Das würde eigentlich zu weit gehen. Und auch aus Sportlerkreisen gibt es Kritik. Wir haben zum Beispiel mal eine Stellungnahme von Betty Heidler, der Hammerwerferin, die ja im vergangenen Mai erst Weltrekord geworfen hat. Hören wir da mal gerade rein.
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Ein Datenschützer garantiert, dem würden die Haare zu Berge stehen, wenn er wüsste, was wir alles preisgeben müssen und dass wir überhaupt gar keine Chance haben, das nicht zu machen. Es wird einfach verlangt von einem Sportler. Die einzige Alternative, die ich habe, ist zu sagen, ich mache halt keinen Leistungssport, dann brauche ich mich auch nicht abmelden. Aber das ist halt nicht die Alternative, die man an sich hat.
Betty Heidler sagt, ihr bleibt eigentlich keine Alternative, sich diesem System auszuliefern. Ist das für Sie befriedigend, wenn Sportler sowas sagen?
Es ist schwierig für die Athleten, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite wird natürlich auch gefordert, dass die Kontrollen effektiv sind. Und ich habe es eben schon mal gesagt, es ist ja immer eine Reaktion auf die Praxis auch. Ich habe sie gesehen, die Proben, die manipuliert worden sind. Und von daher sind diese Regeln geschaffen worden. Und ich möchte einfach nochmal dazu sagen, wir haben aus Athletenkreisen auch andere Meinungen, die unbedingt diese Art der Kontrollen haben wollen. Und da ist insbesondere der Beirat der Aktiven im Deutschen Olympischen Sportbund, der auch eng mit uns zusammenarbeitet, mit denen wir seit einigen Jahren schon diese Datenschutzproblematik besprechen und sehr viele Verbesserungen geschaffen haben, auch für die Athleten. Deutschland ist zum Beispiel die Nation gewesen, die über die europäischen Gremien überhaupt die Problematik des Datenschutzes in den WADA-Code mit eingebracht hat. Also da sind wir seit 2007 aktiv. Das ist ein fortlaufender, konstruktiver Prozess und das kann eigentlich auch nur so sein, dass wir konstruktiv mit den Athleten zusammenarbeiten und ihre Nöte und ihre Sorgen damit berücksichtigen. Aber wir sind in einen internationalen Kontext eingebunden und wir können da leider nicht einseitig die Regeln ändern. So, sonst gefährden wir auch unsere Athleten, ihre internationale Fähigkeit an Wettkämpfen teilzunehmen.
Glauben Sie denn wirklich, dass in allen Ländern, in China, in Russland, in den USA oder Jamaika auch genau diese Regeln angewandt werden?
Sie sollen angewandt werden. Ich glaube nicht, dass es überall schon so realisiert ist, aber die Bestrebungen gehen dahin. Und das ist ja auch Aufgabe der WADA, das zu überprüfen. Und in dem Sinne, dass wir dieses System gut umgesetzt haben, haben wir ja auch die Möglichkeit, bei anderen dieses anzumahnen. Wenn wir natürlich jetzt uns zurückziehen, fehlt uns also auch ein wichtiges Instrument, bei anderen immer wieder dies einzufordern.
Auf der anderen Seite, Sie sagen, Sie sind im konstruktiven Dialog mit den Sportlern. Was können Sie sich denn vorstellen, Frau Gotzmann, an Änderungen, um das möglicherweise zu entschärfen? Oder gibt es da aus Sicht der NADA überhaupt keinen Spielraum?
Es gibt wenig Spielraum. Wir können da an kleinen Schrauben drehen, aber wir können nicht das ganze System reformieren, so wie wir es haben möchten.
Und da drohen Ihnen Datenschützer oder kritische Sportler jetzt ja sogar mit Klagen. Das klingt nach einer ziemlich harten Konfrontation, wenn Sie sagen, dass Sie selber nur sehr geringen Spielraum sehen.
Das ist richtig, aber es handelt sich hier um 2% der Athleten, die jetzt hier massiv mit einem Gutachten auch dagegen vorgehen. Das muss geklärt werden und ich finde immer, dass man den konstruktiven Weg suchen sollte und das ist in diesem Fall nicht geschehen. Ich glaube, dass wir gemeinsam da mehr erreichen können, als jetzt auf Konfrontation zu gehen.
Muss man vielleicht gerade noch erklären, sehr massiv wird ja die Kritik geäußert, im Moment vor allen Dingen seitens einer Basketballspielervereinigung, seitens SPIN, die ja da auch ein Gutachten in Auftrag gegeben haben. Nur weil Sie gerade sagen, 2% der Sportler.
Silvia Schenke, ehemalige deutsche Top-Leichtathletin, vertritt diese Gewerkschaft Spin als Rechtsanwältin. Und sie hat zu uns gesagt, wenn man von den Athleten die Einhaltung der Regeln verlangt, dann darf man beim Anti-Doping-Kampf nicht gegen die Regeln des Rechtsstaates verstoßen. Hören wir noch mal rein bei Silvia Schenk.
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Wenn man gegen Regelverstöße angehen will und wenn man auch Menschen davon überzeugen will, dass gegen die Regeln nicht verstoßen werden darf, dann darf man nicht selber gegen andere Regeln verstoßen. Das ist der Grundsatz eigentlich jeder Compliance, wie das heute in der Wirtschaft insbesondere heißt. Also ich kann nicht gegen Datenschutz verstoßen und sagen, das mache ich jetzt, damit ihr nicht gegen die Dopingregeln verstoßt. Das ist völlig inkonsequent.
Frau Gotzmann, braucht der Kampf gegen Doping möglicherweise den Verstoß, weil sich der Übeltäter sonst hinter Recht und Gesetz verstecken könnte?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, die Sie da stellen. Das ist die Frage, wie der Verstoß da zu sehen ist. Also ich bin immer der Meinung, wir müssen konkret über die Dinge sprechen und müssen Lösungen finden. Wir sind in internationale Verträge, Kontexte eingebunden und können das jetzt nicht einseitig.
Muss man vielleicht ganz kurz sagen, internationale Verträge heißt Vorgaben der Weltantidoping-Organisation, der WADA.
Über die UNESCO anerkannt auch. Und da sind wir verpflichtet auch. Wir versuchen ja auch in diesen Stellen Einfluss zu nehmen, um halt hier Verbesserungen auch zu initiieren. Aber wir müssen sehen, dass wir das Startrecht unserer Athleten auch für die nächsten Olympischen Spiele nicht gefährden. Und wie gesagt, ich bin immer für konstruktive Lösungen, Zusammenarbeit zu haben, aber man sollte das Gespräch suchen.
Heißt das, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn sich jetzt zum Beispiel das deutsche Anti-Doping-System verabschieden würde aus diesen internationalen Vorgaben, dass dann tatsächlich der Start deutscher Spitzenathleten zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in London gefährdet wäre?
Da sehe ich große Probleme auf uns zukommen, wenn wir nicht regelkonform, also codekonform die Kontrollen hier durchführen.
Wir haben ein sehr engmaschiges Kontrollsystem in Deutschland, was den Anti-Doping-Kampf betrifft. Frau Gotzmann, würden Sie für alle deutschen Athleten die Hand ins Feuer legen?
Ich lege für niemanden die Hand ins Feuer. Ich glaube, wir haben ein gutes System und wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
Im Hinblick auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr in London gibt es ja schon Aufforderungen zum Beispiel an das Hotelpersonal, dass man während der Spiele auf Auffälligkeiten achten soll. Also zum Beispiel gibt es irgendwo weggeworfene Spritzen oder leere Beutel. Was halten Sie von solchen Maßnahmen oder Aufforderungen?
Wir brauchen auch Informationen von außerhalb des direkten Dopingkontrollsystems, wie auch unsere Taskforce, die uns Informationen liefert aus dem Umfeld eines Athleten. Und das sind auch erste Maßnahmen hier. Genauso wie die WADA mit der Welthandelsorganisation Abkommen hat, Lieferwege von Dopingsubstanzen aufzudecken, haben wir das natürlich hier in Deutschland auch. Also da ist noch ein Kanon drumherum um die Kontrolle der Informationen liefert.
Verstehe ich Sie richtig, dass also auch Hinweise seitens möglicher, also wie zum Beispiel jetzt Hotelpersonal, durchaus hilfreiche Instrumente sein können?
Selbstverständlich.
Frau Gotzmann, Sie waren sehr erfolgreiche Basketballnationalspielerin mit 104 Länderspielen, sind jetzt heute passionierte Hobbygolferin. Gibt es im Golf Doping?
Also im Freizeitgolf mit Sicherheit nicht. Also das möchte ich ausschließen. Da gehen wir wahrscheinlich mehr in den Medikamentenmissbrauch, den allgemeinen. Und das ist ja so ein Phänomen. Ich glaube, da kann sich jeder von uns an die Nase fassen. Wenn ein Wettkampf ansteht, nimmt man denn nochmal eine Aspirin oder eine andere Tablette, weil eben gerade hinten im Rücken was zwickt. Aber ich glaube, systematisches Doping können wir da ausschließen.
Machen Sie das im Zweifelsfall, wenn der Rücken zwickt, zu Aspirin greifen? Oder sind Sie
abstinent? Ich bin da also ziemlich enthaltsam, was Medikation angeht. Ich kann dann Nein sagen und würde dann an dem Tag was anderes machen.
Sagt Andrea Gotzmann, Vorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA, im Gespräch mit HR Info. Mehr Informationen auf hrinforadio.de.